Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ein komisches Tier oder sogar ein Monster unterm Bett, das ist ja so ein echter Angstklassiker. Und in Stefan Kitterers neuem Buch, da erlebt Pepe so etwas in der Art. Mitten in der Nacht wird er wach, weil unten auf der Straße ein Sondereinsatzkommando unterwegs ist, offenbar auf Verbrecherjagd. Und auf einmal hält ihm ein glitschiges, feuchtes Etwas den Mund zu, ein Tintenfisch, der sich zu ihm ins Zimmer geflüchtet hat. Was für ein Einstieg, Stefan Kitterer. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Das packt einen, finde ich, schon auf den ersten Seiten wie ein Thriller. Ihr Buch gleichzeitig ist natürlich ziemlich absurd. Also ein Tintenfisch, auf den das SEK oder sowas wie ein SEK Jagd macht. Wie bitte sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe zumindest in Sachen Oktopus eine bestimmte Inspiration im Kopf. Da hatte ich in der Zeitung gelesen, dass ein Oktopus nachts aus einem Aquarium ausgestiegen ist. Er ist ausgebrochen, richtig, das war ja verschlossen und er musste diesen Verschlussmechanismus lösen und stieg dann in das Aquarium zwei Aquarien weiter ein, um dort die Muscheln zu räubern. Und das Nacht für Nacht und hat dort natürlich den Verschluss geöffnet, ist eingestiegen, hat die Muscheln alle verspeist, hat hinter sich wieder abgesperrt und ist zurück in sein Aquarium, um sich dort auch wieder einzuschließen. Und die Angestellten in der Forschungsstation konnten sich natürlich nicht erklären, wie denn Nacht für Nacht die Muscheln einfach verschwinden und nur noch Muschelschalen übrig bleiben, bis man nach Wochen dann eine Überwachungskamera installiert hat und dem Räuber auf die Schliche kam. Und das fand ich so genial, dass ich dachte, ah, ein krimineller Oktopus, das hat gewisse kriminelle Energie, das muss in ein Kinderbuch.
Die haben ja auch unglaublich Karriere gemacht, die Oktopusse in den letzten Jahren. Ich erinnere mich an zahlreiche Bücher, die über deren Intelligenz und diese kommunikative Sonderart, die da haben. Und ich habe mir mal bei ihnen abgeschrieben, die Oktopusse haben 9 Hirne, 8 davon in ihren Tentakeln, 3 Herzen, sie werden rosa, wenn sie verliebt sind und so weiter. Und ihr Oktopus, der versteht sogar auch noch Deutsch und auch noch andere Sprachen.
Ja, das musste natürlich sein. Mein Oktopus ist ein Wesen, das in allen Sprachen kommunizieren kann, auch als roter Faden durch das Buch. Da gehen die beiden, ja, Pepe und dieser Oktopus, auf eine Reise, die sie um den halben Globus führt. Und das brauchte ein Wesen, das zeigt, dass Kommunikation auch jenseits der Sprache möglich ist, nämlich einfach durch Empathie und durch Mitschneiden, was ein anderer Mensch in so einer Situation jetzt von einem wollen könnte. Und Pepe lernt darüber auch die Kommunikation, die mit Farben und mit Formen funktioniert. Und dieser Oktopus kann natürlich nicht nur seine Farben wechseln, wie Oktopoden an sich, sondern auch die Form. Es gibt einen Mimikry-Oktopus, der tatsächlich die Formen von anderen Fischen oder Meeresbewohnern annimmt, um seine Fressfeinde in Verwirrung zu stürzen. Und das in Kombination mit dem Oktopus in diesem Buch führt dazu, dass die beiden auch ohne eine Sprache oder ein sprechendes Tier, was dann zu sehr Fantasy gewesen wäre, miteinander kommunizieren
aber
können.
Aber wirklich tolle Möglichkeiten für als Schriftstellerin, und Sie beschreiben das auch ganz toll, wie er die Form wechselt und wie er eben kommuniziert mit dem Jungen. Aber es geht ja auch, abgesehen davon, dass es sich schön liest, wirklich um ein ernstes Thema. Es geht um die Verschmutzung der Meere und Plastikmüll. Das ist ja so ein bisschen, hat man manchmal den Eindruck, in den Hintergrund getreten im Bezug zu anderen Umweltthemen. Hat Sie das auch gereizt, das so ein bisschen nach vorne zu bringen?
Absolut. Ich finde, das ist gerade ein besonders wichtiges Thema, weil die Zahlen einfach immer mehr steigen, was die Plastikproduktion betrifft. Und wir mit unserem Konsum in Deutschland eigentlich großen Einfluss darauf nehmen könnten, wie viel Plastik in den Meeren landet. Es geht in dem Buch um illegale Plastikmüllexporte, vor allem in die asiatischen Länder, die dort der Plastikmüll, der von uns verschifft wird, dort auf illegalen Deponien landet oder auch gleich in die Flüsse geschüttet wird und dann über die Flüsse oder über Versickerung in den Meeren landet und dort natürlich bleibt, weil sich Plastik nicht zersetzt, wie wir wissen, und höchstens zu Mikroplastik wird und die Belastung und Verschmutzung so riesig ist, dass es ja auch schon Müllstrudel gibt, die wir kennen von der Größe von Westeuropa.
Da haben Sie sehr viele Beispiele auch drin. Was hat Sie denn am meisten schockiert? Diese Müllstrudel, die eben größer als Europa sind, das kennen ja viele. Was gibt es da noch für Dinge, wo Sie wirklich gedacht haben, wow, das weiß man alles so gar nicht?
Am meisten schockiert hat mich, dass es wirklich unser Müll ist, der dort landet. Dass wir denken, ah, unser Müll wird recycelt, ich packe ihn in die gelbe Tonne, wenn er überhaupt getrennt wird. Und habe das Gefühl, Deutschland ist Recycling-Weltmeister, wir sind an Stelle Nummer 1, aber in Wahrheit wird dieser Müll einfach nur außer Landes verschifft und das bedeutet außer Landes aus dem Sinn beziehungsweise runter von unserer Statistik, er ist damit recycelt. Aber was dann mit diesem Müll in den asiatischen Ländern passiert oder auch, wie jetzt inzwischen immer wieder rauskommt, es betrifft auch osteuropäische Länder oder die Türkei, dass der Müll dort einfach nur verklappt wird und auf illegalen Deponien landet und gar nicht recycelt wird, das ist nicht auf unserem Teller. Mhm. Und eigentlich ist das ein Problem, das uns betreffen sollte. Wir müssten bis zur letzten Kette nachvollziehen können, wie unser Müll wirklich recycelt wird. Das ist das, was mich am meisten schockiert hat. Und natürlich auch die Tatsache, dass in den Flüssen in Asien so viel Müll oder so viel Plastik schwimmt, dass man das Wasser gar nicht mehr sieht. Mhm. Das sind richtige Plastik- und Müllstrudel. Und natürlich auch die Bedingungen, die dann der Bevölkerung aufgezwungen werden, in solchen Mülldeponie-Nähen zu leben oder die Luftverschmutzung in Kauf zu nehmen, wenn er dort verbrannt wird.
Wie haben Sie denn da recherchiert? Sie sind ja zum Teil auch, die beiden, muss man sagen, machen dann eine irrsinnige Weltreise. Wenn man hinten in die Inhaltsangabe schaut, da schwindelt es einen. Das geht von Polen über die Ukraine, ich habe es hier gerade liegen, bis nach Aserbaidschan und Kasachstan. Das sind Sie aber nicht alles nachgereist, oder?
Ach, ich wäre sehr gerne nachgereist, aber das war noch zur Corona-Zeit. Ich habe vor Corona angefangen zu schreiben und dachte, ach, ich schreibe jetzt genau das, was ich dann genau nachreisen kann. Man könnte die Route auch exakt so nachreisen. Aber wie gesagt, Corona kam dazwischen. Ich war aber in einigen Ländern auf dieser Route. Kirgisien zum Beispiel ist ein Lieblingsland von mir, das ich sehr gerne besucht habe.
Und in Bukarest waren Sie, glaube ich, auch da.
In Bukarest, ja, genau.
Aber haben Sie denn auch viel so in Zeitungen recherchiert oder in Archiven? Wie haben Sie diesen ganzen Missstand? Das findet man ja vielleicht auch gar nicht so leicht, Informationen, denn das ist ja jetzt
nicht so. Ach, wenn man sich mal so ins Internet bewegt und einen roten Faden findet, dann kann man sich an dem langhangeln. Ich habe sehr viel Dokumentationen gesehen, sehr viel Artikel gelesen. Ich habe auch mit Leuten vor Ort telefoniert, mit Botschaftsvertretern zum Beispiel. Und mit Leuten, die dort waren oder Leute, die aus diesen Ländern kommen, die mir Geschichten erzählt haben. Und wie gesagt, in vielen der Länder, die ich beschreibe, war ich auch selbst.
Und dann haben Sie diese ganzen Fakten. Und wie machen Sie es dann? Wie können Sie das, wie kriegen Sie das hin, dann da so ein packendes Jugendbuch draus zu machen?
Ja, das war tatsächlich schwierig. Ich habe eine sehr strenge Lektorin, die auch darauf bedacht war, dass wirklich alles, was an Fakt in diesem Buch ist, wirklich nachvollziehbar ist und auch so in den Statistiken steht. Und hat sehr stark darauf geachtet, dass die Fakten auch wasserfest sind. Und das zu verweben war ein ganzes Stück Arbeit. Ich habe an diesem Buch jetzt fast 4 Jahre geschrieben.
Und hat sich da nicht auch in der Zwischenzeit was geändert?
Also ja, das war ein Riesenproblem. Ich habe angefangen, also Problem in Anführungszeichen, das ist eigentlich sehr löblich, dass es diese Entwicklung gab. Als ich angefangen habe, Ende 2018, war China noch der Hauptabnehmer für unseren Plastikmüll. Und China hat aber 2019 die Plastikmüllverträge gekündigt mit Deutschland und hat entschieden, dass es keinen unsortierten Plastikmüll mehr ins Land lässt, weil China selbst ein so großes Plastikmüllproblem hat, dass sie sich um ihre eigenen Recyclingkapazitäten kümmern müssen. Und jetzt war mein Hauptbösewicht, der so angelegt war, deswegen endet das Buch auch am Südchinesischen Meer, war auf einmal kein Bösewicht mehr. Ich musste also umschreiben, was noch mehr Arbeit gemacht hat und war aber auch kein Problem wieder in Anführungszeichen, weil statt China jetzt Malaysia der Hauptabnehmer unseres Plastikmülls ist, also liegt auch am Südchinesischen Meer beziehungsweise dort unten in der Ecke und da konnte ich dann relativ einfach verschieben.
Sie haben ja schon ein Buch geschrieben, das heißt Welt verbessern für Anfänger. Ich glaube, da haben wir sogar auch miteinander drüber gesprochen.
Genau.
Ist denn das was, woran Sie auch wirklich ganz fest glauben, dass man auch eben anfangen kann, jeden Tag die Welt zu verbessern und zu verändern?
Absolut.
Oder vergeht einem das nicht mal, wenn man sich da in so einen Sumpf hineinarbeitet, wie den Sie da in diesem Buch auch zeigen? Da vergeht einem doch auch manchmal der Glaube daran, dass man es noch zum Guten wenden kann.
Ach, natürlich, das ist ein zweischneidiges Schwert und eine Entscheidung, auf welche Seite man sich begibt. Welcher Seite man glaubt, ist das Glas halb voll oder halb leer. Und es gibt wahnsinnig viele Initiativen, auch lokale Initiativen von vor Ort, von Leuten, die sich dagegen wehren und die Aufmerksamkeit im Internet schaffen oder übers Internet. Und wie gesagt, auch politische Bewegungen, die zu Ergebnissen führen. China beispielsweise als bestes Anführerbeispiel, die gesagt haben, der Plastikmüll kommt uns nicht mehr rein. Es verändern sich Dinge. Und je mehr darüber gesprochen wird und je mehr Leute mitmachen, ich glaube ganz fest daran, kann sich was verändern.
Und am Ende bleibt ja immer die Frage, was können wir so als Einzelne zu Hause machen? Wie gehen Sie damit um?
Es ist wahnsinnig schwierig, weil das Plastikproblem ja nicht das einzige Problem ist. Und wo man hinschaut, denkt man, oh Gott, ich muss eigentlich, kann ich mich nur in die Ecke stellen und gar nichts mehr machen. Ich darf mich nicht mehr bewegen. Aber jeder Zentimeter hilft, das ist meine Überzeugung. Und ich versuche aktiv Plastik zu vermeiden, wo auch immer es geht. Ich boykottiere große Plastikverursacher wie Coca-Cola beispielsweise, die für ein Viertel der Plastikmüll oder der Plastikflaschen verantwortlich sind. Und achte darauf, dass ich in meinem Alltag so wenig Plastik wie möglich verbrauche.
Also im Kleinen anfangen.
Im Kleinen anfangen und aber auch sich engagieren und im Großen mitmachen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es einen politischen Druck braucht. Also nicht nur die Grasbewegungen von unten, sondern auch einfach ein Umdenken in der Politik, die von oben mithilft, Sachen umzusetzen.
Und ein Bewusstsein eben auch vielleicht tatsächlich schon bei Kindern schaffen. Und das kann man ja mit Ihrem Buch zum Beispiel, Stefan Kitterer.
Das ist meine Hoffnung.
Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns hier in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und das Buch Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia mit Bildern von Claudia Weikert ist beim Gerstenberg Verlag erschienen. Es hat 528 Seiten und kostet 20 Euro.